Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, ich frage mich seit längerem eine Sache, und zwar, bist du eigentlich eine nette Lehrerin?
Naja, ich weiß nicht, ob ich dir eine Antwort auf die Frage eigentlich geben kann. Ich glaube, gute Lehrer müssen ja nicht nett sein. An der Schule sollte auf jeden Fall kein Beliebtheitswettbewerb irgendwie stattfinden und gute Pädagogik wird nicht irgendwie mit nett sein gleichgesetzt.
Okay, wir hatten aber doch Folgen gehabt, gerade im Bereich Hatti, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Beziehung zu den Kindern wichtig ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man versucht, eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen und entsprechend dann auch ja, nett zu den Kindern ist.
Naja, also Beziehung bleibt wichtig und ist sogar sehr wichtig, aber Beziehung ist eben nicht dasselbe wie Harmonie. Es hat mit Beliebtheit irgendwie dann auch nichts zu tun. Was die Kinder brauchen in erster Linie sind keine netten Erwachsene. Was sie brauchen, ist wirklich irgendwie Klarheit, Verlässlichkeit, Zugewandtheit. Und das sagt Hatti genauso. Also Hatti hatte sich das nochmal angeguckt in seinen Meta-Analysen, um zu schauen, was ist wirklich wirksam. Und er sagt, eine Lehrer-Schüler-Beziehung hat eine Effektstärke von 0,53 und damit wirksam. Also Beziehung wirkt, aber nicht isoliert als Kuschelfaktor, sondern zusammen mit Klarheit, Struktur und klarer Führung.
Okay. Du hattest jetzt gerade gesagt, Beziehung ist nicht Harmonie. Wie zeigt sich dann eine gute Beziehung? Also wo ist dann der Unterschied zwischen der Harmonie und der Beziehung, die man anstreben sollte?
Naja, viele sprechen von Beziehung und meinen in Wahrheit wirklich Harmonie, aber das würde bedeuten, es ist dann möglichst konfliktarm, es ist ein freundliches, angenehmes Miteinander, aber Beziehung ist viel belastbarer als Harmonie. Also Beziehung, eine echte pädagogische Beziehung zeigt sich dann nicht nur dann, wenn alles glatt läuft, sondern sie zeigt sich gerade dann, wenn ein Kind gestoppt wird oder wenn eine Grenze gesetzt wird oder wenn ein Fehlverhalten benannt wird oder wenn etwas nicht durchgeht. Die Frage ist dann nicht, bleibt es jetzt nett? Und die Frage ist, bleibt die Beziehung trotzdem tragfähig?
Beim Fußball ist es manchmal so, dass wenn ein Team oder wenn ein Team nicht so erfolgreich ist, gibt man manchmal an, es herrscht zu wenig Reibung im Team. Da ist zu viel Harmonie und dadurch bleibt der Erfolg aus. Ist es dann so ein bisschen ähnlich in der Schule, dass es Reibung auch braucht?
Naja, es ist irgendwie, also wir brauchen eine professionelle Beziehung und wir brauchen keine Nettigkeiten. Und wichtig ist, also es darf mal Frust geben. Es darf auch irgendwie Korrektur im Verhalten irgendwie geben. Und es darf auch Momente geben, in denen das Kind irgendwie nicht begeistert ist von der Lehrkraft zum Beispiel. Das ist alles okay. Und das macht die Beziehung nicht kaputt. Im Gegenteil, es kann sogar eine Beziehung tatsächlich auch stabilisieren. Weil das Kind erlebt tagtäglich dann, okay, ich werde nicht bloßgestellt, ich werde klar gestoppt, die Lehrkraft bleibt ruhig, sie trennt mein Verhalten von meiner Person und nach dem Konflikt ist die Beziehung einfach nicht weg, zum Beispiel.
Okay, also die Kinder erleben die Stabilität und auch wenn es in dieser stabilen Beziehung, negative Erlebnisse gibt, schadet das der Beziehung an sich nicht. Du hattest vorhin auch Hatti schon genannt, der ja dazu in seiner Metastudie oder die Auswertung der Metastudien was gesagt hat. Gibt es noch andere Studien, die sich damit beschäftigt haben, die dir so im Kopf sind?
Ja, genau. Also die Universität of Virginia hat auch geforscht, zusammen dann mit Robert Pianta. Und er hat festgestellt, dass, also er beschreibt dann wirksame Unterrichtsqualität in drei zusammenhängenden Bereichen, also sozial-emotionale Unterstützung, Klassenorganisation und instruktionelle Unterstützung. Und in der Studie, ich glaube, das waren knapp 4, 4500 Klassenräume zeigte das Team, dass genau diese drei Dimensionen zusammen das tragfähigste Modell zur Beschreibung wirksamer Lehrer-Schüler-Interaktion bilden. Also mit anderen Worten, Beziehung allein reicht nicht, als so diffuse Wärme und wohliges Gefühl, sondern es gehört immer zusammen mit Ordnung und kognitiver Qualität.
Okay, das heißt, wenn jetzt im Kontext der Grundschule über Beziehung gesprochen wird, dann wird teilweise ja eigentlich über so einen falschen oder vielleicht nicht hinreichend breit gefassten Begriff von Beziehung diskutiert.
Naja, öfters wird einfach diese Beziehung oder so weich definiert, dass es fast unprofessionell wird. Also Beziehung heißt dann plötzlich alles verständnisvoll auffangen, Konflikte vermeiden, Kinder nicht enttäuschen, Regel flexibel auslegen, bloß keine Härte zeigen. Aber das ist nicht Beziehung, das ist oft eher Unsicherheit dann im pädagogischen Handeln und damit können die Kinder gar nicht umgehen.
Also würdest du sagen, dass nett sein kontraproduktiv ist?
Nett ist kein professioneller Maßstab. Verlässlich sein ist einer und das ist auch, es zeigt sich insofern, dass als es ein Kriterium bei Hospitation. Also es steht nicht irgendwie, ist die Lehrerpersönlichkeit irgendwie da und ist die Person nett, sondern es geht immer irgendwie ist die Person konsequent, ist sie verlässlich und so weiter und so fort. Du weißt, nett klingt erst einmal immer so positiv und natürlich möchte keiner absichtlich irgendwie unfreundlich, kühl oder abweisend irgendwie rüberkommen. Das Wort nett ist pädagogisch einfach viel zu ungenau. Es kann irgendwie freundlich bedeuten, locker, konfliktscheu, nachgiebig und so weiter und so fort. Da ist es nicht klar irgendwie und ist immer scheinbar situationsabhängig. Und das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen.
Also geht es darum, dass die Kinder gar nicht jetzt so eine angenehme Lehrkraft haben wollen, sondern es geht eher darum, diese Verlässlichkeit zu haben und den Kindern dadurch Orientierung zu geben.
Naja, eine nette Lehrkraft kann völlig unklar sein. Also sie kann irgendwie inkonsequent sein, sie kann ständig ankündigen, aber ohne umzusetzen. Sie kann Diskussionen endlos laufen lassen oder auch aus Angst irgendwie vor Ablehnung auch zu wenig führen. Und das ist irgendwie, dann fehlt einfach die Orientierung für die Kinder.
Wie kommt es dann bei den Kindern an? Also was bewirkt diese fehlende Orientierung?
Naja, von außen aus, es wirkt oft sehr sympathisch irgendwie. Aber von innen fühlen sich dann die Kinder häufig einfach angestrengt, weil die müssen in jeder Situation neu kalkulieren, was jetzt kommen wird. Und das macht es anstrengend. Und es ist dann wie alles, nutze ich meinen Speicher im Kopf irgendwie, um sowas zu kalkulieren, dann fehlt Platz am Ende, um mich auf die Aufgaben konzentrieren zu können. Kinder prüfen nicht mit pädagogischen Fachbegriffen, ob Unterricht dann gut ist. Sie spüren einfach und sie können genau wissen, ist es hier klar, gilt, was gesagt wird, bleibt die Lehrkraft irgendwie ruhig, werden Störungen gestoppt, muss ich selbst herausfinden, was hier erlaubt ist oder ist es irgendwie klar gesetzt. Und wenn ein Raum unklar geführt wird, kostet es Kindern Energie. Vor allem dann für die Ruhigen, für die Unsicheren und für alle, die dann lernen wollen. Weil alles muss immer neu justiert werden.
Also wir hatten ja im Cura-Modell den Raum als dritten Pädagogen, wo du ja auch gesagt hast, alles braucht seine Ordnung, das braucht die Struktur, die Kinder müssen genau wissen, wo was liegt, damit die wenig Energie auf diese Orientierung brauchen. Und was du ja eigentlich im Endeffekt sagst, ist, dass dieser physische Raum, in dem die Kinder lernen, dass es den eigentlich nochmal auf einer anderen Ebene gibt als Raum der Regeln und der Struktur, die man als Lehrer genauso schaffen muss wie diesen physischen Raum, in dem sich die Kinder dann entsprechend bewegen können.
Die OECD zeigt auch in Auswertungen, zum Beispiel PISA 22, zeigt deutlich, dass Schüler, die sich von Lehrkräften unterstützt fühlen, höhere Leistung erbringen, dass die auch sich eher zugehörig fühlen, zum Beispiel, und weniger Ängste haben. Die Berichte zeigen auch den Zusammenhang zwischen Disziplin und Schüler-Lehrer-Beziehung. Und zwar nicht in Form von kausalen Zusammenhängen, sondern wirklich korrelativ. Also das eine bedingt quasi das andere.
Wir hatten, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, aber wir hatten ja über die Klarheit der Aufgaben gesprochen. Also je klarer die Aufgaben sind und je mehr Klarheit in den Aufgaben besteht, umso einfacher ist es für die Kinder, diese zu bearbeiten. Trifft die Klarheit dann im Endeffekt auch auf die Lehrkräfte zu? Also ist es wichtig für die Kinder, diese Klarheit im Lehrer auch zu haben?
Genau, also man sagt irgendwie, Kinder brauchen keine nette Unklarheit, sondern sie brauchen eine freundliche Klarheit. Und Klarheit schafft einfach Sicherheit. Also, und das ist damit, mit Klarheit ist kein Machtinstrument gemeint, sondern Klarheit ist einfach Fürsorge in professioneller Form. Also viele denken zuerst an Strenge, an Härte, an Kontrolle, aber aus Kindersicht bedeutet Klarheit so etwas wie Sicherheit, weil ich weiß zu jeder Zeit, was mich erwartet. Das ist klar. Und Kinder müssen nicht jeden Tag neu aushandeln, wie Schule funktioniert. Was sie tatsächlich brauchen, ist Vorhersehbarkeit. Und sie müssen wissen, was gilt hier, wie beginnt eine Stunde, wie laufen die Übergänge, was passiert bei Störungen, welche Regeln gelten und wann ist etwas verhandelbar und wann ist es nicht. Und je klarer der Rahmen, desto weniger soziale Unsicherheiten.
Mich erinnert das so ein bisschen an die französische Kindererziehung. Da hatten wir auch mal ein Buch gelesen.
Genau, das war, warum französische Kinder keine Nervensäge sind.
Genau, und da geht es ja auch darum, dass französische Eltern, natürlich nicht alle, aber lest einfach das Buch, ist wirklich gut. Da geht es aber darum, dass gesagt wird, französische Eltern stecken auch einen Rahmen ab, in dem sich innerhalb dessen die Kinder dann frei bewegen können. Und ja, das erinnert mich. Also wäre dieses französische Erziehungskonzept eigentlich auch was Gutes für die Grundschule?
Naja, es ist irgendwie nach dem Prinzip, dass also viele denken irgendwie, die Selbststeuerung entsteht im luftleeren Raum sozusagen. Und so ist es eigentlich gar nicht. Kinder brauchen, die Kinder bauen in einem Rahmen auf, der Halt gibt. Also die können das wirklich, diese Selbststeuerung sich erst erarbeiten, wenn sie wissen, in welchen Rahmen sie sich bewegen dürfen. Und wenn der Erwachsene dann unklar ist, wird das Kind mit einer Aufgabe belastet, die gar nicht sein sollte. Also es muss die Lage selbst lesen, testen, absichern und aushandeln. Und das kostet Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit fehlt dann am Ende beim Lernen.
Du hattest vorhin schon mal Hattie angesprochen. Diese Lehrerklarheit, hat die auch dann ja so einen Wirkungsgrad?
Naja, er sagt, die Lehrerklarheit ist bei 0,75. Und damit irgendwie
höchst, über den 0,4 Meridian.
Genau, und dann hat man noch Classroom Management zusammen. Also man muss auch sagen, dass Klarheit nicht irgendein Stilmerkmal ist, sondern wirklich ein lernwirksamer Faktor. Und vor allem wirkt es dann häufig dann zusammen, also Classroom Management und Lehrerklarheit, weil es einfach die Lernzeit wirklich auch schützt und Unterricht überhaupt erst dann möglich macht, wenn das irgendwie alles ineinander greift.
Sind das Sachen, die du dann auch im Klassenzimmer beobachten kannst?
Na klar, also ein Kind, das ständig schauen muss, was gerade gilt, ist dann nicht frei zum Lernen. Oder ein Kind, das nicht weiß, ob eine Ansage wirklich gilt oder ob es sich jetzt entspannen kann und doch weitermachen, es ist auch irgendwie schwierig. Oder ein Kind, das erlebt, dass Störungen folgenlos bleiben, fühlt sich nicht automatisch wohler, im Gegenteil. So, und fehlende Klarheit schafft einfach keinen Freiraum, sie schafft einfach Unsicherheit. Also wenn die Kinder wirklich die ganze Zeit eruieren müssen, weil ab wann fängt an, die Lehrkraft irgendwie zu reagieren und es ist tagtäglich irgendwie unterschiedlich, dann wird es schwierig.
Wir haben ja jetzt über die Klarheit des Lehrers gesprochen, dass es wichtig für die Beziehung auch ist zu den Schülern, diese Klarheit zu haben und auch über die Verantwortung. Und ich denke immer, in diesem Zusammenhang an Jasper Juhl, der gesagt hat, als Lehrer muss man in den Spiegel schauen und sagen, ab heute übernehme ich die Verantwortung für die Beziehung zu meinen Schülern. Weil die Lehrkraft ist Erwachsene und die Lehrkraft muss die Verantwortung übernehmen. Siehst du das auch? Hat er damit recht?
Ja, definitiv. Also man muss sagen, die Grenzen sind nicht das Gegenteil von Beziehung. Also die Grenzen sind oft irgendwie die Voraussetzung für eine Beziehung. Weiter kann man auch sagen, dass Kinder tatsächlich auch keinen Entertainer brauchen. Was sie brauchen, ist eine erwachsene Person, die die Lage irgendwie führt, worauf sie sich auch verlassen können. Und das Wort Führung hat in pädagogischen Debatten manchmal auch einen schlechten Ruf. Das klingt irgendwie schnell nach Autorität oder Macht, Dominanz irgendwie. Es wirkt immer so kühl. Aber Unterricht ohne Führung gibt es nicht. Die Frage ist nur, wie geführt wird. Und Führung heißt im Klassenraum Orientierung geben, Verantwortung übernehmen, Abläufe strukturieren, Grenzen setzen, Entscheidungen treffen und Schutz für Lernen herstellen.
Wenn du die Punkte so aufzählst, finde ich, hört sich das eigentlich auch so ähnlich an, was die Lehrer von ihrer Schulleitung erwarten sollten. Also das sind ja auch dann ja einfach Führungspunkte. Du sagst dann aber auch, also die Führung, da geht es gar nicht um Macht in dem Sinne, sondern eher um Struktur. Und das, wenn man jetzt das Wort Führung im Klassenraum nimmt, geht es nicht darum, jetzt die Kinder klein zu halten.
Nee, genau. Also viele Lehrkräfte heutzutage wollen modern und offen und beziehungsorientiert oder kindgerecht irgendwie arbeiten und das völlig auch zu Recht. Aber manchmal kippt das auch in einen Stil um, in dem Führung aus Angst vor Autorität zu stark zurückgenommen wird zum Beispiel. Und das kriegen die Kinder sofort mit und dann passiert es einfach, die Regeln werden wieder zu oft diskutiert, Entscheidungen werden unnötig weich formuliert, Störungen werden zu spät gestoppt, Erwachsene hoffen auf Einsicht, wo eigentlich Führung nötig wäre und die Lernzeit verringert, weil die man klar steuert.
Also ist dieses Führungsvakuum, was dann entsteht, wenn die Lehrkraft sich zurückzieht, das Problem und gar nicht die Offenheit des Unterrichts.
Genau, also Führungsvakuum wird nie irgendwie von selbst mit Ruhe gefühlt. Es wird immer meist mit Unruhe, mit Nebenverhandlungen, mit Störungen, mit Unsicherheit.
Du hattest ja so ein bisschen nebenbei das Thema Autorität und Macht und all sowas angesprochen. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, an die Lehrer, die versucht haben, Autorität auszustrahlen, dann waren es oft die Lehrer, denen ich gerne das Video raus aus der Schreifhalle gezeigt hätte. Wie macht man es denn besser? Also ich glaube, dass viele noch diesen Reflex haben, lauter zu werden und laut oft mit Autorität irgendwie verbunden wird vielleicht. Wie macht man das besser?
Naja, Autorität zeigt sich erstmal nicht in Lautstärke, sondern in innerer Standfestigkeit, würde ich sagen. Und viele Menschen neigen tatsächlich dazu, verbinden damit dann Autorität mit Strenge, Schärfe oder Lautsein zum Beispiel. Und versuchen irgendwie durch Druck quasi sich durchzusetzen oder auch mit der Lautstärke. Aber das ist kein Zeichen für Autorität. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen von Kontrollverlust. Das muss man einfach ehrlich sagen. Denn wer laut werden muss, signalisiert einfach häufig, dass die Lage innerlich einfach kippt. Und Lautstärke kann irgendwie kurzfristig beeindrucken, sie schafft aber nicht automatisch Respekt. Und mein Spruch ist immer Respekt vor Angst. Wenn die Kinder mich respektieren, dann werden sie keine Angst haben. Professionelle Autorität ist meist einfach viel, viel ruhiger. Sie zeigt sich darin, dass eine Lehrkraft nicht hektisch wird, nicht beleidigt reagiert, nicht um Zustimmung bittet, nicht sofort diskutieren muss, nicht jede Grenzverletzung persönlich nimmt, klar bleibt, ohne sich irgendwie groß aufzuregen. Also das ist die Form von Autorität, die Kinder wirklich spüren. Nicht als Angst, sondern wirklich als Präsenz.
Wenn man Filme guckt, wenn da so, oder Serien, wenn da so Lehrer dargestellt werden, die so die Coolen sind, dann ist es eigentlich immer so der lockere Lehrer, der coole Lehrer. Also ist das in der Realität gar nicht das, was Kinder brauchen und wollen?
Nee, tatsächlich. Also das ist ein Widerspruch, weil es gibt irgendwie viele Studien, zum Beispiel von Mascherano aus Amerika zum Beispiel, die haben auch Studien durchgeführt und auch Metastudien. Und bei Befragungen haben die Kinder irgendwie klar gezeigt, dass die eher eine starke, klarführende Lehrkraft bevorzugen als ein permissives Verhalten der Lehrkraft zum Beispiel. Also was die Kinder tatsächlich wollen und erwarten, ist Klarheit, Ruhe, Schutz und Führung. Und vor allem Kinder, die selbst viel innere Unruhe haben, profitieren ja nicht nur von Erwachsenen, die sich irgendwie zurücknehmen, sondern von einem, der wirklich Halt gibt. Und wenn ich berechenbar bin, wenn ich klar zuverlässig bin, dann können sich die Kinder daran orientieren. Und Autorität ohne Lautstärke heißt, ich bin klar, ohne dich klein zu machen. Und das ist pädagogisch viel stärker als jede Drohkulisse, die ich vielleicht als Lehrkraft kurzfristig aufbauen kann.
Gut, ich habe verstanden, dass es pädagogisch sinnvoller ist. Wenn ich das als Lehrkraft jetzt umsetze und den Kindern Sicherheit gebe und Halt und Konsequenz bin und all das mache, was wir gerade gesagt haben, werde ich dann trotzdem von den Kindern überhaupt gemocht? Oder dennoch gemocht oder gerade deswegen gemocht?
Sobald ich als Lehrkraft gemocht werden muss, verliere ich automatisch einen Teil meiner professionellen Freiheit. Also das ist vielleicht der heikelste Teil unserer Folge, weil ich glaube, es ist total menschlich, gemocht werden zu wollen. Und natürlich wollen auch Lehrkräfte irgendwie gemocht werden. Also mir ist es auch lieber, die Kinder mögen mich, als sie mich nicht leiden können. Aber wer möchte schon dauernd irgendwie Ablehnung, Widerstand oder irgendwie miese Stimmung im Klassenraum irgendwie erleben? Aber das Problem beginnt dann, wenn der Wunsch, gemocht zu werden, zum versteckten Motor pädagogischer Entscheidung wird, zum Beispiel. Und das passiert dann. Konsequenzen werden dann angekündigt, aber nicht mehr umgesetzt, weil man ein bisschen Angst hat. Störungen werden einfach öfters mal übersehen, um die Stimmung nicht zu killen, sozusagen. Arbeitsaufträge werden dann weich gespült. Danach Konflikte werden dann vermieden, die Grenzen werden verhandelt, obwohl sie eigentlich klar sein müssen. Und Kinder merken, die Lehrkraft braucht diese Zustimmung. Und genau da verändert sich die Beziehung.
Also die Kinder merken und spüren relativ schnell, ob der Erwachsene diese Zustimmung haben möchte und darauf angewiesen ist für sein eigenes Wohlbefinden und gehen dann darauf, wenn sie ihre Grenzen testen wollen.
Ja, wenn die Lehrkraft irgendwie gemocht werden muss, dann wird sie leichter manipulierbar. Und dann kann quasi jede Unzufriedenheit im Raum die Führung schwächen. Das Kind erlebt dann nicht Stärke, sondern Unsicherheit. Und das ist keine gute Grundlage tatsächlich für Beziehung. Ich freue mich, wenn Kinder mich mögen. Also der Satz ist halt menschlich. Ich brauche es, dass Kinder mich mögen. Der Satz ist pädagogisch riskant.
Oder, also ich glaube nicht, dass jemand das so wahrscheinlich von sich behaupten will, sondern die meisten würden sagen, ich freue mich. Das ist dann eher, wo man wahrscheinlich nochmal irgendwie in sich tatsächlich reinspüren muss und dann überlegen muss, freue ich mich drüber oder brauche ich das tatsächlich, dass die Kinder mich mögen und hängt mein pädagogisches Konzept daran, dass die Kinder mich mögen.
Ja, und macht das mit mir was irgendwie, wenn ein Kind irgendwie sauer auf mich ist oder nicht? Und eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung hält das aus. Also es ist sogar irgendwie sinnvoll, irgendwie sowas irgendwie zu erleben. Das festigt einfach eine Beziehung. Schule ist kein Raum, in dem Erwachsene emotionale Bestätigung bei Kindern suchen sollten. Oder Kinder brauchen auch keine Lehrkraft, die auf ihre Zustimmung angewiesen ist. Sie braucht eine Lehrkraft, die für sie Verantwortung übernimmt und auch dann, wenn sie gerade nicht begeistert davon sind, dann meine Aufgabe als Lehrkraft ist klar zu zeigen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, das ist der Weg, der ist irgendwie richtig, ich unterstütze euch dabei. Mir ist klar, es macht Arbeit, mir ist klar, vielleicht macht die Arbeit gerade nicht so viel Spaß, vielleicht, aber das ist der Weg und ich führe euch dadurch. Die sind in dem Moment vielleicht nicht begeistert, aber das hält die Beziehung aus. Zusammengefasst kann man einfach sagen, Beliebtheit ist instabil, es muss irgendwie tagtäglich neu verhandelt werden, aber Verlässlichkeit ist bindungsstark. Wenn die Kinder wissen, woran sie immer sind, ich bin irgendwie immer gleich, dann läuft es zuverlässig.
Kannst du das so ein bisschen runterbrechen? Weil ich finde, wenn du jetzt so Verlässlichkeit sagst, da kann ja auch relativ viel reinspielen. Gibt es so bestimmte Bausteine, die da irgendwie reingehören, dass man da ein bisschen mehr Orientierung hat, was unter Verlässlichkeit dann genauer irgendwie zu verstehen ist?
Naja, man muss einfach Beziehungen hat im Alltag und in der Forschung unterschiedliche Bedeutung. Und ich glaube, wenn wir das Wort Beziehung hören, dann denken wir immer dasselbe quasi im Unterricht. Aber tatsächlich im pädagogischen Alltag wird sehr alltagssprachlich benutzt, dieses Wort. Und die Forschung arbeitet da deutlich präziser. Also unter Beziehung versteht man den emotionalen Support, Classroom Management und instruktionalen Support, also kognitive Aktivierung, Feedback, sprachliche und fachliche Qualität.
Also hat man so drei Ebenen. Einmal diese emotionale Ebene, das wäre dann dieser Respekt, die Sensibilität, die Beziehung. Classroom, meintest du, ne? Classroom Organization oder?
Genau, also Classroom Organization wäre dann Regeln, Routinen, Verhaltenssteuerung, Zeitnutzung und so weiter und so fort.
Okay, also hätte man diese drei Bausteine, die dann genau, da reinspielen. Also
wichtig ist einfach, wirksame Beziehung in der Schule ist nicht weich. Also sie ist unterstützend, organisiert und kognitiv tragfähig. Das muss man, also und wenn, es muss nicht irgendwie, Hauptsache nett, sollte nicht irgendwie unser Motto sein, sondern wirksame Beziehungen sind eingebettet in Organisation und Unterrichtsqualität. Ein Kind profitiert nicht maximal von einer freundlichen Lehrkraft, wenn der Unterricht gleichzeitig unklar, unruhig oder fachlich schwach ist. Und ebenso reicht es auch nicht, Strafe, Ordnung allein zum Beispiel reicht auch nicht, wenn die Beziehung kalt ist oder wenn die Sicherheit fehlt, wenn die kognitive Qualität fehlt oder Tiefe fehlt.
Also ist es auch so ein bisschen ähnlich wie im Cura-Modell, wo wir gesagt haben, das Umstellen von den Tischen alleine reicht nicht. Das ist wieder so ein Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten.
Genau, es ist ein Dreiklang zwischen Beziehung, Struktur und Lernen. Und das ist oft ein Denkfehler, was in vielen Schuldiskussionen irgendwie stattfindet. Es wird oft irgendwie gesprochen, man müsste sich entscheiden zwischen strenge oder beziehungsorientiert, klar oder freundlich, Führung oder kindorientiert. Und das ist der falsche Ansatz. Also, und die Forschung legt eher nahe, dass die wirksamsten Lehrkräfte emotionale Unterstützung mit Organisation und anspruchsvollen Unterricht verbinden. Also man kann und man sollte irgendwie, die besten Lehrer sind quasi warm und klar, nicht warm statt klar.
Okay, das erinnert mich so ein bisschen an einen Spitznamen, den du, glaube ich, in deiner zweiten Schule bekommen hast. Du wurdest dort die freundliche Konsequenz
genannt. Nee, die liebevolle Konsequenz.
Die liebevolle Konsequenz, stimmt, die liebevolle. Als Konsequenz oder du als die liebevolle Konsequenz hast Grenzen dann auch den Kindern gesetzt. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, dass es wichtig ist, Grenzen zu haben, innerhalb dessen die Kinder sich bewegen können. Aber wie gehen die Kinder mit Grenzen um? Weil wenn du Grenzen setzt, hast du ja automatisch eigentlich Konflikte.
Genau, also ein Kind kann schon irgendwie frustriert sein in dem Moment, aber Fakt ist, Grenzen geben Sicherheit. Und wir Erwachsene haben immer die Tendenz, Kinderreaktionen einfach vorschnell zu interpretieren. Wenn ein Kind auf eine Grenze mit Ärger reagiert, denken wir sofort irgendwie, die Grenze war zu hart, die Beziehung leidet, ich war zu streng. Aber Ärger ist noch kein Beweis für pädagogische Unangemessenheit zum Beispiel. Und ein Kind kann frustriert sein, weil eine Grenze wirksam war.
Also ist die Frustration tatsächlich nicht was Negatives, weil wir sagen, okay, jetzt ist das Kind sauer, vielleicht sogar auf mich. Das Kind ist gerade sauer auf mich, auf die Grenze. Aber das zeigt eigentlich eher, dass das System funktioniert und sollte ausgehalten werden.
Genau. Also gerade Kinder testen ja nicht nur die Regeln, sie testen auch irgendwie Erwachsene und nicht unbedingt bewusst oder böse, sondern weil sie gern wissen wollen, hält der Rahmen, meint sie es ernst, bleibt sie ruhig, bricht sie ein, gibt es diese Regeln heute und morgen noch und so weiter und so fort. Und wenn ein Erwachsener standfest bleibt, kann das zunächst irgendwie Widerstand auslösen. Ja, langfristig schafft das einfach Sicherheit, denn das Kind lernt dann irgendwie, die Regel ist echt, der Erwachsene kippt nicht, ich muss die Lage nicht neu kontrollieren, der Raum hat gehalten. Es ist entlastend für die Kinder und besonders für Kinder, die unruhig sind, die impulsiv sind, die Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit haben. Also, und damit meine ich irgendwie ADHS, sozial-emotionale Störung und so weiter und so fort. Für die ist so ein Rahmen so wertvoll, weil die wissen, es ist immer da, es ist irgendwie stabil. Ich muss es nicht neu jeden Tag checken und prüfen und austesten, sondern es ist da. Diese Kinder brauchen dann nicht weniger Führung, also oft versucht man da noch ein bisschen weicher irgendwie zu werden und so. Und Fakt ist, die brauchen tatsächlich noch mehr Führung und das in guter Qualität. Also nicht scharf, nicht demütigend, nicht laut, sondern wirklich ruhig, konsequent, vorhersagbar und vorhersehbar.
Wir hatten ja gesagt, dass wir Reaktionen von Kindern, zum Beispiel über Unterrichtsstörungen, als Feedback für die Lehrkraft nutzen wollen. Würdest du das in dem Fall dann auch so sehen, oder?
Naja, nicht jede Unzufriedenheit eines Kindes ist ein Signal gegen Führung. Also manchmal ist das auch der Preis für einen sicheren Rahmen. Dann ist es halt so. Und das hat die OECD auch nochmal irgendwie in Berichten klargelegt. Also wo Unterricht weniger durch Störungen fragmentiert wird, entsteht mehr Raum für echte Hilfen, Aufmerksamkeit und Lernbegleitung.
Wenn man eine Beziehung hat, ist es auch wichtig, Verständnis für den Gegenüber zu haben. Ist das dann der Unterschied im schulischen Kontext zwischen der Beziehung, die man so im Alltäglichen als Umgangssprache hat und dieser professionellen Beziehung, die man in der Schule hat?
Naja, natürlich braucht Schule Verständnis und natürlich brauchen auch die Kinder Erwachsene, die zuhören, wahrnehmen, einordnen und nicht vorschnell verurteilen zum Beispiel. Aber Verständnis ersetzt ja keine Grenzensetzung. Also diese Grenzsetzung, die muss ja stattfinden. Und eine Lehrkraft kann ein Kind verstehen und trotzdem klar stoppen. Sie kann seine Überforderung sehen und trotzdem auf eine Regel bestehen. Und sie kann seine schwierige Lebenslage ernst nehmen und trotzdem Verhalten begrenzen. Beides zusammen, das ist Professionalität. Und auch das ist ein Kriterium in der Lehrerausbildung. Begleite. Also das schließe ich beides nicht aus. Das zusammen erst ist Professionalität.
Also ist diese kalte Strenge ohne Verständnis, aber auch dieses warme Verständnis ohne Führung, das sind dann das, was man nicht tun sollte.
Genau, also das beides greift einfach zu kurz und so gerade Kinder in schwierigen Situationen profitieren nicht davon, dass man alle Maßstäbe auflöst. Sie profitieren davon, dass jemand sie ernst nimmt und handlungsfähig bleibt. Und deshalb ist einer der wichtigsten Sätze im pädagogischen Alltag, ich verstehe dich und trotzdem gilt die Grenze. Oder dein Gefühl darf ja da sein, aber das Verhalten gerade nicht.
Wenn wir jetzt schon bei den Sätzen sind, wir hatten ja mal das Feedback von einer Hörerin bekommen, dass sie sich immer Praxisbezug wünscht. Was wären so typische Fehler im Schulalltag, die man in der Hinsicht machen kann? Also gibt es da so eine No-Go-Sätze oder bestimmte Sachen, die man als Lehrer nicht tun sollte?
Genau, also zum Beispiel Fragen, wo eigentlich keine Frage ist. Also zum Beispiel, wenn Kinder arbeiten sollten, ein Kind arbeitet nicht, dann frag mal, möchtest du jetzt vielleicht anfangen? Oder könntest du bitte mal leise sein? Oder wäre es möglich, dass du dich hinsetzt? Also das ist völlig fehl am Platz eigentlich, weil das ist genau das, was das Kind eigentlich machen soll. Dementsprechend brauche ich nicht danach fragen. Es ist
nicht verhandelbar.
Es ist nicht verhandelbar. Das klingt freundlich, ist aber unklar. Und wenn etwas nicht verhandelbar ist, sollte es nicht wie eine Option irgendwie klingen. Das heißt, du beginnst jetzt ist es bitte leise, setz dich bitte hin. Ich habe dich gebeten, dich hinzusetzen. So, und dann im zweiten Satz, wenn es noch nicht funktioniert, und das machst du bitte jetzt. So, und ich bleibe freundlich, ich werde nicht laut, ich werde nicht aggressiv, ich bleibe einfach sachlich. Und die Kinder fangen dann immer wieder. Ich bin trotzdem immer wieder überrascht, dass es tatsächlich auch so funktioniert, aber es ist Fakt, es funktioniert. Beliebter Fehler ist noch zum Beispiel in Grenzsituationen. Also viele Lehrkräfte reden in Störungssituationen viel zu lang. Sie begründen, sie rechtfertigen sich, sie appellieren, sie mahnen, sie verhandeln. Und das Problem, je länger diese Erklärung andauert, umso eher verliert die Grenze quasi an Kraft. Das heißt, nicht jede Störung irgendwie muss elendig lang ausdiskutiert werden. In einer Störung braucht es oft erst Klarheit, nicht irgendeine Vorlesung. Das ist wichtig. Klare Ansagen, immer wieder, notfalls nonverbal irgendwie versuchen, das Ganze zu klären, aber keine große Diskussion.
Wo du gerade bei Klarheit warst, aber wichtig ist ja dann auch, dass was man dann anspricht, auch so umgesetzt wird, oder? Sonst verliert die Klarheit ja auch an Kraft.
Genau, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Kinder mitbekommen, naja, sie sagt was, aber es passiert sowieso nicht. Dann ist man da irgendwie verloren. Also, und auch das ist ein Kriterium in der Ausbildung, Konsequenz. Bin ich irgendwie konsequent? Das heißt, das, was ich sage, das mache ich. Und den Spruch sage ich den Kindern genauso und die wissen es. Das, was ich sage, das mache ich. Wenn ich sage, das ist die Konsequenz, dann ist das die Konsequenz. Es gibt keine Überraschung. Das war irgendwie das Thema, hatten wir in einer Folge zwischen Strafen und Konsequenz. Die Kinder wissen, ich bin zuverlässig. Ich bin in jeder Lebenslage zuverlässig, im Positiven wie im Negativen. Und wenn ich sage, dieses Verhalten hat Konsequenz A, dann hat dieses, und das ist egal bei wem, es hat diese Regel, wenn ich dir sage, es hat Konsequenz A, dann ist das Konsequenz A.
Aber sorgt es dann nicht für schlechte Stimmung?
Manchmal wird Unterricht so geführt, dass bloß kein Konflikt zum Beispiel entstehen. Und ein konfliktarmer Unterricht ist nicht automatisch ein guter Unterricht zum Beispiel. Und manchmal ist eine kurze Irritation pädagogisch sinnvoller als ein dauerhaft verwaschener Rahmen.
Vorhin hatten wir nochmal gesprochen über diese Angst, Kritik zu äußern, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Naja, manche Lehrkräfte empfinden schon die eigene Grenzsetzung als Unfreundlichkeit und dadurch korrigieren sie meist viel zu spät und viel zu zackhaftes Verhalten. Aber Verhalten zu begrenzen ist kein Beziehungsbruch, es ist Teil meiner professionellen Verantwortung.
Wollen wir uns dazu auch nochmal Beispiele anschauen? Wichtig ist ja auch, wie man Dinge formuliert, oder?
Genau, also ich bin ein sehr sachlicher Mensch grundsätzlich, aber auch ein sehr klarer Mensch. Und ich glaube, es ist im Unterricht genauso, wenn ich ganz klar definiere, was ich erwarte, wie ich es erwarte und es auch alles ganz klar formuliere, dann gibt es irgendwie keine Möglichkeit der Abweichung. Und genauso mache ich es im Unterricht auch. Also, und bei Störungen zum Beispiel, statt zu sagen, jetzt sei doch mal bitte leise, wir wollen doch alle arbeiten, lobe ich zum Beispiel tatsächlich die Kinder und sage, ich freue mich über Kind A, B und C, die haben angefangen leise zu arbeiten. Und dann wird meistens automatisch leiser. Wenn ich ein Kind habe, was es aber noch nicht schafft, gehe ich dann wirklich zum Kind und für so ein kurzes Vier-Augen-Gespräch sozusagen und bitte das Kind dann nochmal leise zu sein.
Also du verstärkst eher die positiven Wahrnehmungen, die du hast, als dass du auf die negativen eingehst.
Genau, also grundsätzlich versuche ich immer positives Verhalten hervorzuheben, als negatives hervorzuheben. Weil die Kinder wollen im Grunde gefallen und das ist relativ einfach nachzuahmen und deswegen nenne ich auch das gewünschte Verhalten in der Hoffnung, dass sie zuhören und genau das nachmachen können.
Wie gehst du da beim Arbeitsverhalten vor?
Ja, ähnlich tatsächlich. Also ich lobe auch irgendwie die Kinder, die schon mit der Arbeitsweise, also die angefangen haben zu arbeiten oder die Kinder, die daran gedacht haben, das Datum aufzuschreiben oder die sich besonders Mühe geben bei der Schrift, um einfach irgendwie darauf hinzuweisen, dass es irgendwie besonders wichtig ist. Wenn ein Kind zum Beispiel mit der Arbeit nicht anfängt, also viele sagen, naja, vielleicht fängst du mal an, starte doch mal oder leg langsam los oder endlich mal, sondern ganz klare Ansage, fang bitte mit Aufgabe 1 an.
Und wie macht man das denn bei Konflikten, wenn jetzt mehrere Kinder da beteiligt sind? Ja, man vielleicht gar nicht diese Situation gesehen hat?
Naja, oft hört man den Satz irgendwie, jetzt müsst ihr euch jetzt vertragen, gebt euch die Hand. Ist ja die Frage, ob die Kinder das wirklich machen sollten und geschweige von müssen. Ich sage immer, die müssen sich ja nicht mögen, aber sie gehen trotzdem respektvoll miteinander um. Also, und in der Klasse sind wir eine Gemeinschaft, jeder möchte Teil dieser Gemeinschaft sein und wir müssen uns so verhalten, dass wir auch ein Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Das funktioniert eigentlich gut.
Auch in emotionalen Situationen.
Genau. Notfalls, ich gebe immer Raum und Zeit, irgendwie emotionale Situationen irgendwie zu klären. Das heißt, wir müssen es nicht klären, wenn das Kind gerade so emotional ist, sondern ich gebe dem Kind die Möglichkeit, entweder rauszugehen, sich kurze Zeit eine Auszeit zu nehmen, um wieder irgendwie zur Ruhe zu kommen und erst dann gehen wir ins Gespräch.
War das bei dir tatsächlich auch so, wenn du jetzt so an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, an welche Lehrer erinnerst du dich? Und hattest du damals dann auch Lehrer, die diese Klarheit hatten? Und sind es auch tatsächlich die, an die du dich gerne zurückerinnerst?
Naja, meistens erinnert man sich an so verlässliche Lehrkräfte. Also es geht nicht darum, irgendwie, wer war nett, sondern es ging wirklich irgendwie... Ja, wer war zuverlässig? Und wenn Erwachsene über gute Lehrkräfte sprechen, dann sagt man auch oft, sie war total nett und sie war freundlich und man konnte mit ihr lachen. Und tatsächlich, wenn man aber ein bisschen tiefer geht und fragt, dann sind Merkmale eigentlich ganz anders. Also dann sagen die, man wusste immer, woran man war, sie war streng, aber fair. Sie hat uns ernst genommen oder wenn etwas war, hat sie das immer geklärt, sie war nicht ungerecht und sie hat was gesagt und danach war gut. Also das heißt, sie war nicht nachtragend, zum Beispiel. Also meistens geht es dann wirklich um Fairness, Berechenbarkeit, Gerechtigkeit, Ruhe, Standfestigkeit, Ernsthaftigkeit und sowas.
Das ist dann das, was beziehungsstark ist, diese ganzen...
Genau, also aber also an der Stelle muss man auch sagen, dass gute Beziehungen kein Talent braucht. Also es ist professionell gestaltbar.
Also es ist ein Handwerk,
was man wirklich lernen kann. Es geht nicht um eine Persönlichkeit. Es ist wirklich ein Handwerk, es ist eine Professionalität. Eine Professionalität, die man tatsächlich erlernen kann.
Was mich tatsächlich auch zum nächsten Punkt bringt, den ich ansprechen wollte. Was nehmen unsere Zuhörer jetzt aus dem Gesagten mit raus? Was bedeutet das für Lehrkräfte?
Naja, also was ich den Kollegen auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass die nicht irgendwie weicher werden müssen, um beziehungsstärker zu sein, sondern die müssen einfach klarer werden. Also, und vielleicht ist das eigentlich die wichtigste Botschaft aus der Folge. Dann viele Kollegen glauben, sie müssten noch irgendwie verständnisvoller, noch sanfter, noch harmonischer werden, um eine gute Beziehung aufzubauen. Aber häufig liegt das Problem ja gar nicht in wenig Wärme, sondern einfach zu wenig Klarheit. Viele Lehrkräfte glauben, sie müssen dann nochmal verständnisvoller oder noch sanfter, noch harmonischer werden, um eine gute Beziehung aufzubauen. Aber häufig liegt das Problem tatsächlich gar nicht in zu wenig Wärme, sondern wirklich in zu wenig Klarheit. Dann ist die Lehrkraft eigentlich freundlich genug, aber zu unpräzise, Inkonsequenz, Diskussion offen an Stellen, wo eigentlich Führung nötig ist. Zu vorsichtig in der Sprache und zu sehr darauf bedacht, niemanden zu verärgern. Und die Folgen sind dann oft paradox. Also die Lehrkraft wirkt nett, aber der Unterricht wird anstrengend. Und die Beziehung soll angenehm sein, aber die Kinder fühlen sich unsicher. Die Stimmung soll geschützt werden, aber die Lernzeit irgendwie vergeht ohne Erfolg. Und deshalb wäre es wichtig zu sagen, also nicht die Nettigkeit stabilisiert den Unterricht, sondern die Klarheit zusammengepaart zu einer Beziehung. Und die gute Nachricht, man kann wirklich Klarheit entwickeln.
Was wären so die Punkte, wo du sagst, wo müsste man mehr drauf achten?
Also man kann es lernen tatsächlich. Es geht wirklich, also man soll eindeutiger sprechen, Konsequenzen verbindlich handhaben, weniger rechtfertigen, Übergänge klar strukturieren, Regeln ruhiger vertreten und Korrektur von Kränkungen einfach trennen.
Also wie du sagst, ist nicht die Frage, wie extrovertiert oder introvertiert bin ich, sondern das ist dann tatsächlich reines Handwerk, was man da
erlernen kann. Genau, also es ist keine Frage des Charakters, es ist wirklich eine professionelle Entwicklung.
Haben wir noch irgendetwas vergessen?
Ein Schlussgedanke, also man müsste sagen, die Kinder brauchen ja keine Lehrkraft, die immer angenehm ist. Sie brauchen eine, die trägt, die führt, die nicht nachtragend ist. Also sie muss verlässlich sein, sie muss klar sein, sie muss fair sein, sie muss führen können und sie muss eine Beziehung so gestalten, dass Kinder auch in Korrektur ihre Würde behalten.
Also sollte das Ziel für die Lehrkräfte sein, nicht den Beliebtheitspreis zu gewinnen, sondern eher einen guten Rahmen zu schaffen bei den Kindern.
Beziehung ist nicht das Gegenteil von Führung. Beziehung zeigt sich in guter Führung und nicht die netteste Lehrkraft ist automatisch die beste, sondern die, bei der die Kinder sich sicher, ernst genommen und geführt fühlen tatsächlich. Und das gilt zu beachten und die gute Nachricht nach wie vor ist, das kann man erlernen. Es hat mit Charakter oder Persönlichkeit nichts zu tun. Das hat mit professioneller Entwicklung und die kann man dann Stück für Stück tatsächlich erlernen.
Ich würde sagen, Jessica, vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen.